Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Willkommen zu musikalischen Kontrasten und das machen wir sehr gern. Radio 1, bei Radio 1 und auch in dieser kleinen Radiosendung aus dem Bikini sind Sie ja eine gewisse, ja durchaus Vielseitigkeit, was die musikalischen Genres betrifft. Eher selten geht es hier allerdings um klassische oder sinfonische Musik und dieses selten, das ist heute zum Beispiel. Da öffnen wir unser Herz genau dafür und sprechen darüber und zwar mit einem Mann, der nicht nur hier, sondern weltweit als einer der besten Dirigenten unserer Zeit gefeiert wird. Seit fast 10 Jahren ist er inzwischen Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Rundfunksinfonieorchesters hier in Berlin, das am kommenden Wochenende den Auftakt der neuen Konzertsaison in der Berliner Philharmonie feiert. Und wir feiern ihn auch. Wir freuen uns sehr, dass wir darüber und noch über einiges mehr mit ihm sprechen können. Herzlich willkommen, Wladimir Jurowski. Wie schön, dass du da bist. Also wir haben uns auf ein Du geeinigt, weil wir uns schon begegnet sind und auch schon uns damals... Genau, wir haben gut zusammengearbeitet. Du hast, genau, jetzt das. Jetzt ist dieses Mikrofon.
Funktioniert?
Du, wir haben, ja, genau. Wie schön, dass du Zeit hast. So vor der Konzerteröffnung, bist du da eigentlich tiefenentspannt oder?
Das Konzert ist ja erst am Sonntag.
Also, Sonntag.
Wir sind mitten im Proben und das ist wirklich eine sehr spannende Arbeit, weil wir ein sehr berühmtes Stück und 2 komplett unbekannte Stücke machen. Und außerdem haben wir einen Chor dabei und 3 Solisten. Einige sind schon da, einige sind noch im Anreisen. Also es ist wirklich eine intensive Arbeitsphase.
Ah ja, okay. Wir reden auch über das Repertoire dieses Sonntags, aber ich habe schon gelesen, also ihr musstet kurzfristig umswitchen, weil ein Bariton ausgefallen ist.
Richtig.
Genau, und dann, ja. Das sind so die Eventualitäten. Also was machst du, wie geht's dir eigentlich, wenn dann plötzlich sowas passiert? Bist du dann eigentlich auch so oder hyperventilierst du? Du wirkst immer so,
das ist nicht meine Aufgabe.
zu hyperventilieren,
da gibt es andere. Ich atme tief in den Bauch ein und warte, bis das Problem entsprechend gelöst ist. Nein, natürlich müssen wir das Problem gemeinsam lösen, aber ich bin jemand, der seit Kindesbein an im Theater tätig ist. Und du weißt es ja auch genauso gut, im Theater ist alles möglich. Ja. Im Konzertbetrieb ist das so ähnlich und wir müssen einfach die Realität so nehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Ja. Es sind auch immer, Gott sei Dank, genügend begabte Menschen in unserer Branche. Ich meine Solistinnen, Solisten, auch Dirigenten und Dirigentinnen, falls ich zum Beispiel ausfallen würde.
Ist das schon mal passiert eigentlich?
Also, ich meine, selten, ja. Sehr selten. Aber ein oder zweimal wurde man auch schon krank.
Ja, okay, das muss man sich auch mal leisten können. Ich habe schon gesagt, du bist seit fast 10 Jahren Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters, das stimmt, ne? Künstlerischer Leiter. Wie fühlt sich das an? Also ich meine, es sind jetzt fast 10 Jahre. Ist das für dich so eine, schon 10 Jahre vorbei? Oder wie ist so diese
Nein,
Zeit?
Nein, ich würde sagen, nach circa 7, 8 Jahren kommt man ja auch erst richtig an. Also ich musste nicht in der Stadt ankommen, weil ich hier seit 36 Jahren lebe. Aber bei einem Orchester ist das wie in einer neuen Familie und da muss man erstmal ankommen. Und deswegen würde ich sagen, nach 10 Jahren kennt man seine Familie auch wirklich in- und auswendig. Und dann kann man auch auf einem ganz anderen Niveau musizieren, weil man einander so gut kennt.
Das und das ist eine große Familie. Also so ein Orchester ist ja eine große Familie. Ist ein internationales Orchester mit Menschen aus 20 Nationen, glaube ich.
Also mehr inzwischen
auch.
Als 20, ja.
Also das heißt, es ist ja also so eine Familie, ich stelle mir das so vor, also wie so eine internationale Familie dann auch, das ist ja wie so eine Art Mikrokosmos. Und auch so eine Utopie, dass man buchstäblich in Harmonie, also das, was ihr macht, ne? Also Harmonie manchmal auch in Dissonanzen, aber letztlich geht es um Harmonie, auch miteinander arbeitet und lebt. Wie empfindest du das? Also ich meine, das ist immer unser Blick von draußen. Wir schauen auf ein Orchester und natürlich so ein Probenprozess ist ja wahrscheinlich auch nicht ohne, genau wie im Theater gibt es Ups und Downs und so. Aber ist das so eine, für dich auch so eine gelebte Utopie oder verkläre ich das zu sehr?
Ich meine, die gelebte Utopie ist alles, was wir machen. Ja. Weil das ist, dass wir heute noch in unserer Welt, die wirklich aus allen Nähten platzt und zu zerfallen droht, uns immer noch mit Schönheit und mit klassischer und nicht nur klassischer Musik beschäftigen, ist an sich schon eine ja. Utopie. Und man muss schon ein richtiger Idealist sein, um daran nicht den Glauben zu verlieren in diesen Zeiten. Aber ich glaube, wir tun es ja nicht nur für uns, wir tun es auch für die Menschen da draußen, für die Menschen, die zu uns kommen. Und ich habe das schon mehrmals betont, so richtig verstanden, was wir als Rundfunkorchester machen, habe ich erst in der Pandemie. Mhm. Als die Konzerte überall verboten wurden und die Menschen durften überhaupt nicht beisammen sein, auch nicht beisammen musizieren. Wir bekamen mit als Erste die Erlaubnis, im kleinen Kreis ohne Publikum zu musizieren, aber dafür hatten wir unsere Mikrofone und unsere Technik und wir durften unsere Musik nach außen zu Tausenden, möglicherweise zu Hunderttausenden von Menschen ausstrahlen, die sonst keinen Zugang zu Live-Musik hatten. Und das, ja. ist schon was Besonderes.
Das ist, glaube ich, auch wirklich so eine essentielle Erfahrung. Ne? Also ich meine, gut, wir haben ja alle so eine essentielle Erfahrung gemacht in der Pandemie auf die eine oder andere Weise, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Dann lass uns mal über das sprechen, was vor uns liegt, nämlich dass die neue Saison, es geht los, du hast es schon gesagt, mit einem Eröffnungskonzert in der Philharmonie am Sonntag im Rahmen des Musikfestes. Vielleicht erzählst du mal, was das für ein Repertoire ist, was ihr da macht.
Ja, Musikfest Berlin setzt sich ja immer für neue Musik ein, dank den Bemühungen von Winrich Hopp, der hier schon seit vielen Jahren sehr aktiv tätig ist, auch in München bei der Musica Viva. Und wir kennen uns auch schon seit Jahren, deswegen haben wir dieses Programm auch wieder gemeinsam erstellt mit Winrich. Zwei der Komponisten haben Jubiläen in diesem Jahr, beziehungsweise ein wichtiges Datum. Anatol Vieiro, der rumänische Komponist, wäre 100 geworden. Der ist 1998 verstorben und seine Musik ist praktisch komplett unbekannt hier, obwohl er mit der Stadt Berlin tatsächlich eng verbunden war. Er studierte hier in den 70er Jahren mit einem DAAD-Stipendium. Mhm. Und die Symphonie, die wir spielen, die zweite Symphonie, die hat er in Berlin komponiert, in West-Berlin. Und die wurde hier auch uraufgeführt von dem damaligen Rias-Symphonieorchester in den Jahr 1973. Und der andere Komponist, den wir spielen, war vor genau 30 Jahren verstorben. Edison Denisov, ein russischer Avantgardist. Er und Vieiro kannten sich. Es gibt wohl sogar ein Foto, wo die beiden zusammensitzen und lachen. Denn beide haben am Moskauer Konservatorium studiert. Mhm. Denisov, weil er aus der Sowjetunion kam und Vieiro, weil er in die Sowjetunion geflüchtet war. Er war Rumäner, rumänischer Jude. Und er ist 1941 mit seinem Vater aus der Stadt Jasch, wo an einem Tag 15.000 Juden umgebracht wurden, glücklicherweise über die moldawische Grenze geflohen, landete dann in der Sowjetunion und studierte in Moskau unter Aram Khachaturian, kehrte dann aber in seine Heimat zurück. Also Denisov und Vieiro sind so zwei Avantgardisten aus den 60er, 70er Jahren, die wir spielen. Und im zweiten Teil kommt jemand, den man mit musikalischer Avantgarde überhaupt nicht assoziiert, nämlich Sergei Rachmaninow. Aber von dem spielen wir eben keine Symphonie und kein Klavierkonzert, sondern ein symphonisches Poem nach Edgar Allan Poe, nach dem Dichter Edgar Allan Poe. Und das Poem heißt »Die Glocken«, also »The Bells«, allerdings in der russischen Nachdichtung von Konstantin Balmont. Und Rachmaninow, er war der englischen Sprache schon mächtig, aber er hat es tatsächlich nach dieser Balmont-Nachdichtung komponiert. Und das ist eine Art philosophische Meditation über das menschliche Leben in vier Stationen. Die Jugend, der erste Satz, beziehungsweise Kindheit, erster Satz. Zweiter Satz ist die Jugend und die Liebe. Dritter Satz ist eine bevorstehende Katastrophe, eine dunkle Vorahnung, aber man weiß nicht genau, um welche Alarmglocken es hier geht. Ich persönlich halte es für eins der ersten Alarmglocken des noch nicht ausgebrochenen Ersten Weltkrieges. Denn das Stück von Rachmaninow ist 1913 komponiert, 1914 kam der Krieg. Und damit kam auch das ganze Elend. Und der vierte Satz sind die Glocken des Todes, des Alters. Also es ist eine philosophische Reise im menschlichen Leben mit unwahrscheinlich schönen Klängen, die vom großen Orchester und vom großen Chor bestellt werden und von drei Gesangssolisten. Also Tenor symbolisiert die Kindheit, Sopran die Jugend und die Liebe und Bariton am Ende das Alter und den Tod. In der Mitte steht aber der Chor allein. Im dritten Satz ist der Chor der Protagonist und erzählt von diesem Feuer und von dieser Katastrophe, die anrückt. Also dieser Satz resoniert besonders stark mit mir, mit uns allen heute, weil wir auch so fühlt es sich auf dem Vulkan sitzen und tanzen.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das resoniert extrem, weil das macht so neugierig auf dieses Konzert und auf die Musik, die du gerade beschrieben hast, dass man jetzt wissen will, also mit diesem geschichtlichen Hintergrund, mit dem philosophischen Hintergrund, den du gerade beschrieben hast und auch dieser beiden Komponisten davor, man kriegt unglaublich viel Lust, dieses Konzert zu erleben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt noch ein paar Karten für dieses Konzert, für dieses Eröffnungskonzert. Das Ganze, also das ist ja der Anfang einer Konzertsaison. Es gibt so ein schönes Programmheft, also das, wo die Saison erzählt wird. Also ihr macht ja unfassbar viel mit Erzählkonzerten und Konzerten für alle. Was ich interessant finde, dass es Kunst gibt. Also das, was ihr macht, musikalisch korrespondiert mit Kunst, mit bildender Kunst, mit abstrakter Kunst. Das Bild, was man da sieht, also was Sie jetzt im Radio nicht sehen, aber wenn Sie jetzt googeln, das Rundfunksinfonieorchester, dann sehen Sie es, ist Daniel Richter.
Daniel Richter ist unser Artist, bildender Künstler in Residence.
Genau, vielleicht kannst du kurz diese Verbindung, also warum ist euch das wichtig, so eine Verbindung herzustellen zwischen dieser
bildenden Das ist ein Experiment. Wir haben bis jetzt sehr viel mit Schauspiel und mit Wort gearbeitet, aber wenig mit der bildenden Kunst. Aber es gibt natürlich sehr viel Musik, die von der bildenden Kunst inspiriert wurde. Eins der Stücke, was wir spielen am Sonntag, La Peinture von Edison Denisov, ist von tatsächlich existierenden Bildern eines anderen Malers aus dem sowjetischen Underground, Boris Bürger, inspiriert. Und andererseits ist Daniel Richter nicht nur ein fantastischer Maler, ein weltweit anerkannter, einer der führenden Maler im deutschen Raum, aber er ist auch jemand, der sich ständig von der Musik inspirieren lässt. Er hört immer Musik in seinem Atelier, während er malt. Und er hat auch einen sehr, sehr diversen, sehr breiten Musikgeschmack. Was mir am liebsten wäre natürlich, dass wir irgendwo, das kann man aber weder in der Philharmonie noch im Konzerthaus machen, irgendwo mal ein Konzert veranstalten, wo er live ein Bild malt, während wir eine Symphonie spielen. Aber das wäre vielleicht etwas für eins der nächsten Jahre, weil Daniel Richter ist dieses Jahr aus privaten Gründen nach Wien umgezogen. Ich glaube, er wird nochmal Vater, wenn ich nicht zu viel verrate.
Zu spät.
Aber es ist diesmal schwierig. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch schon in meiner Zeit in London mit bildenden Künstlern zusammengearbeitet, die live gemalt haben, allerdings nicht an einer Wand, sondern auf einem iPad, auf einem Tablet.
Ja.
Und das, was sie gemalt haben, wurde dann auf eine große Leinwand projiziert. Und die Menschen, die kamen ins Konzert, die wurden quasi doppelte Zeugen der Geburt einer Musik und der Geburt eines Bildes.
Fantastisch. Weil du von Inspiration sprichst, ich habe, bevor wir uns verabredet haben für heute, dich gebeten, ein Musikstück zu suchen, beziehungsweise zu finden, das wir spielen können. Und dir zu überlegen, du hast dir ein Musikstück gewünscht von einer, ich glaube, belarussischen Künstlerin. Vielleicht erzählst du was, wir hören es gleich.
Also ich höre natürlich sehr viel Musik, die nichts direkt mit meinem Beruf zu tun hat. Und ich brauche das. Also Jazz, Rock, Pop, sehr, sehr unterschiedlich. Und eine Künstlerin, die ich neulich per Zufall entdeckt habe, lebt heute in Berlin. Sie ist aus Belarus nach dem Beginn des Krieges nach Berlin gezogen. Sie hatte auch eine tragische Lebensumstände, die sie hierher führten. Und sie war früher eine Leadsängerin in einer Kabarett-Punk-Band in Belarus, die Silberne Hochzeit hieß. Und die waren sehr populär, auch in Russland in den Nuller- und Zehnerjahren. Und seitdem sind aber viele Jahre vergangen. Sie heißt Svetlana Zaleskaya-Beng. Und inzwischen ist sie allein hier in Berlin. Und der einzige Künstler, mit dem sie jetzt zusammenarbeitet, mit dem sie diese Platte aufgenommen hat, lebt in einem polnischen Dorf. Also die sehen sich nicht mal. Die schicken einander die Musik, er schickt den Instrumentalteil, sie komponiert die Musik bzw. die Texte. Sie ist auch eine Dichterin. Und sie hat früher in Belarus auch in einem Kinderpuppentheater gearbeitet und selber Stücke geschrieben. Der Mann, der die Musik geschaffen hat, heißt Yauheni Kuchmeina, aber er bezeichnet sich einfach nur Tochka K, Punkt K. Also ist sein Künstlername. Und das ist ein Lied, was mich wirklich bis tief ins Mark erschüttert hat. Das ist so eine Mischung aus Krautrock und Liedermacher, wie wir das noch aus den 70er Jahren kennen. Also so, was man von Novella Matwejewa, von Wysocki oder von Wolf Biermann kannte. Deswegen habe ich mir erlaubt, bevor wir den Song hören, eine eigene Übersetzung des Liedes anzufertigen, denn der Text ist mindestens genauso wichtig wie die Musik. Und nicht alle Anwesenden verstehen Russisch. Obwohl, ich glaube, in Berlin findet sie noch mehr Zuhörerschaft als woanders in Deutschland. Das Lied heißt Auf dem Wasser und beruht, es ist ein Wortspiel, es ist sehr reich in Wortspielen, beruht auf drei Grundaussagen. Die erste Aussage, die gibt es in jeder Sprache, alle Lebewesen kamen aus dem Wasser. Das kennt man seit seiner Schule. Der zweite Ausdruck kommt aus dem christlichen Glauben, auf dem Wasser gehen, auf dem Wasser ging Jesus Christus. Den dritten Ausdruck gibt es so nur in der russischen Sprache, aus dem Wasser trocken herauszukommen. Das bedeutet mit einer heilen Haut, mit einem blauen Auge davonkommen oder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und hier kommt das Lied, auf dem Wasser. Wir kamen nicht trocken aus dem Wasser heraus. Wir kamen klatschnass, nackt wie Münzen, klebrig wie Schnecken. Und alle Beweise sind gegen uns. Wir kamen nicht trocken aus dem Wasser heraus. Hinter uns ziehen sich Algen und Fischspuren. Wir haben Ameisenigelschwänze. Wir sind peinlich. Wir sind peinlich und allen sichtbar. Und wir hatten vor, auf dem Wasser zu gehen. Wir hatten vor, auf dem Wasser zu gehen. Wir kamen nicht trocken aus dem Wasser heraus. Wir haben es übrigens auch gar nicht verlassen. Wir haben Krokodilschwänze. Wir sind schlangenartig. Wir sind an allem schuld. Das Wasser ist wie Heizöl und es ist nicht klar, wie wir hier gelandet sind. Wir hatten vor, auf dem Wasser zu gehen, aber unsere Pläne sind alle ins Wasser gefallen. Wir kommen aus diesem Wasser nicht trocken heraus, aber irgendwie kommen wir schon raus. Wir werden sehen. Wir werden einander mit anderen Augen sehen, aus denen wir selber entfernt sind. Von oben ist die Angelschnur gespannt. Der Gott ist ein schlauer Angler. Diese zwei Fische, die am Haken zappeln, winden sich, ergeben sich, lachen sich tot. Das sind wir. Das sind wir, die vorhatten, auf dem Wasser zu gehen. Das sind wir. Das sind wir.
Dankeschön, Wladimir. Wir reden gleich weiter, aber jetzt hören wir genau dieses Lied, Pavodje. Über über das Wasser. Sveta Ben, wir haben etwas erfahren über diese belarussische Künstlerin und es war sehr berührend, diesen Song zu hören und davor den Kontext zu hören und dich diesen Text erzählen zu lassen oder in der Übersetzung erzählen zu lassen. Bei uns ist nach wie vor der Chefdirigent und künstlerische Leiter des Rundfunksinfonieorchesters. Ich wollte jetzt mit dir noch über so viel sprechen, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich wollte mit dir noch mal so ein bisschen in deine Geschichte gehen und darüber sprechen, wie es eigentlich bei dir überhaupt losging, ob es so einen Schlüsselmoment gab, wo du sagst, okay, es gibt für mich nichts anderes, als genau das zu machen.
Doch, den gab es.
Den gab es, vielleicht kannst du uns den noch erzählen.
Sommer 1988, Moskau, Juli, August, Tag genau kann ich nicht sagen, kommt in Moskau das Jugendsymphonieorchester des Schleswig-Holstein-Festivals.
Ach nein, wirklich?
Aus dem Westen.
Ja, aus dem Westen.
Aus dem Westen. Und vor ihnen steht Leonard Bernstein.
Okay,
der noch zwei Jahre zu leben hatte.
Ja.
Und den man in Moskau natürlich abgöttisch liebte, weil man sich noch an seinen Besuch mit den New York Philharmonic im Jahr 59 erinnerte. Mein Vater war damals 59 in diesem Konzert und angeblich hat er sich nach diesem Konzert mit Bernstein entschieden, Dirigent zu werden. Das hat er mir aber erst später erzählt. Und für mich wurde das irgendwie klar in meinem Gehirn nach diesem Konzert. Das waren übrigens vier Konzerte. Drei waren geplant und das vierte gaben sie, weil es so ein Riesenerfolg war und die Menschen standen Schlange um die Ecke und die Leitung der Moskauer Philharmonie hat gesagt, okay, das ist Sommer, die Säle stehen so oder so leer, wir geben ihnen noch ein Konzert. Und das war für mich auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie man nicht nur mit Exzellenz, mit Bravour, mit großem Können, sondern auch mit Freude musizieren kann. Mhm. Weil diese jungen Menschen, einige von ihnen habe ich übrigens später getroffen in verschiedenen Orchestern Deutschlands. Einer von ihnen spielt immer noch im Rundfunksymphonieorchester Berlin, der damals in Moskau gewesen ist.
Ach, unser was?
Ja. Hornist Martin Kühner, der war damals auch dabei. Und gut, sie waren etwas älter als ich. Ich war damals 16 und für mich war das wirklich wie so eine Feuertaufe.
Ja, also das war der Schlüsselmoment. Wir sind so dankbar, dass du diesen Schlüsselmoment hattest, weil sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen und wir durften nicht mit dir sprechen und du würdest dieses Eröffnungskonzert nicht dirigieren und du wärst nicht schon so lange so ein wundervoller künstlerischer Leiter und Dirigent, Chefdirigent dieses großartigen Orchesters. Wladimir Jurowski, gehen Sie alle in die Konzerte der nächsten Saison des Rundfunksinfonieorchesters und in das Eröffnungskonzert am kommenden Sonntag in der Philharmonie. Es war ein Geschenk, dass du bei uns warst.
Danke, Vielen Dank, danke. Wladimir.